leid. Wofür ist es gut? Vielleicht die bessere Frage. Und ich möchte euch heute in was mehr Grundsätzliches reinnehmen, was aber, wenn wir das nicht irgendwann mal in unserem Kopf auf die Reihe kriegen, dann werden wir immer irgendwie so mit Stückwerk unterwegs sein. Manchmal braucht man irgendwie das größere Bild, um irgendwie Sachen einordnen zu können. Es gibt eine Art, wie die Bibel uns das Leben erzählt, die könnte man ganz gut damit zusammenfassen. Es ist ein Bild, das uns nicht so vertraut ist und das uns auch nicht so lieb ist, nämlich, dass wir in einen kosmischen Krieg verwickelt sind. Also wer von euch die Avengers-Filme gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Wir sind verwickelt in einen kosmischen Krieg und die Beute dieses Krieges sind unsere Herzen. Im Zentrum des gesamten Geschehens, dessen, was man messen kann und fühlen kann und was man wiegen kann und was man fotografieren kann und irgendwie so im Zentrum von all diesem ganzen Zeug geht es, wenn du Gott fragen würdest, um unser Herz. Das ist die Beute. Und das hat enorme Konsequenzen. Ne, weil das ist ja irgendwie total doof. Ne? Wir spielen Capture the Flag und wir denken immer, es geht darum, irgendwie die Flagge mit den roten Streifen zu kriegen und am Ende ruft einer Sieg, weil er irgendwie das rosa T-Shirt hat. Und tatsächlich hat er gewonnen, weil das rosa T-Shirt war eigentlich die Beute, die man zu sich ins Lager holen musste. Also es ist gut zu wissen, wenn ich mich ins Capture the Flag des Lebens reinbegebe, zu wissen, welche Flagge muss ich denn kriegen und zu mir nach Hause holen, damit ich am Ende das Spiel auch gewonnen habe. Und die Flagge, die ich nach Hause holen muss, ist mein Herz. Alles andere ist nur Zeug. Und ich würde euch da gerne jetzt so ein bisschen breiter mit reinnehmen, unter der Überschrift des Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, Basileia TUTU. Basileia ist das Königreich, die Königsherrschaft, das kann man nicht unterscheiden, das ist kein, in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, gibt es nicht sozusagen ein Königreich ohne König, das kann es gar nicht geben. Sondern nur wo ein regierender König ist, gibt es ein Königreich. Das Königreich ist nicht eine definierte Fläche, sondern das Königreich ist da, wo der König regiert. Und wenn Jesus kommt und er redet von morgens bis abends, nach seiner Auferstehung nur noch, über das Königreich Gottes, über die Königsherrschaft Gottes, dann meint er das. Dann meint er, Gott kommt, Gott ist gekommen, hat die Herrschaft angetreten und er kommt jetzt zu dir und er sagt, willst du mein Diener sein? Mein Vasall, mein Gefolgsmann, meine Gefolgsfrau. Willst du mir folgen? Willst du anerkennen, dass meine Gesetze und Ordnungen für dich gelten? Willst du mir die Steuern zahlen oder jemand anderem? Willst du meinen Ordnungen folgen oder anderen Ordnungen folgen? Also willst du Teil meines Königreichs sein? Und dieses Königreich, das ist ja eins der fatalen Fehler gewesen in der Geschichte, dass sich das manchmal so verwoben hat mit einem politischen Reich, wo man irgendwie sagen konnte, naja, hier gab es die frommen Sachsen und da drüben gab es die unbekehrten heidnischen Preußen und die muss man jetzt mal erstmal alle irgendwie platt machen, weil Königreich und Königreich, da hat sich was in den Köpfen irgendwie verschoben. Und wir ticken manchmal ähnlich. Und dieses Denken, dieses ähnlich tickende Denken ist, Das Königreich Gottes ist irgendwie hier. Hier sind wir jetzt ein Haufen Christen und so ein bisschen ist das so. So ein bisschen, so soll es sein und so wollen wir leben und irgendwie sowas. Aber das Denken ist total falsch. Das Königreich ist dort, wo ein Mensch unter der Herrschaft Gottes lebt. Da ist das Königreich. Wo kein Mensch unter der Herrschaft Gottes lebt, da ist es nicht. Da können wir darüber reden, dass das Königreich da ist. Da können wir sagen, Gott ist Herr der ganzen Welt. Aber es ist irrelevant. Wo es keinen Menschen gibt, der das lebt, geschieht es nicht. Jetzt kommt also Jesus hinein in eine Welt, die so ein bisschen was von Gott verstanden hat, mit allen Einschränkungen, die das irgendwie so mit sich bringt. Kommt Jesus rein und zum Beispiel beginnt er die Bergpredigt. Also Situation wie hier, ne? Also einer stellt sich vorne hin und fängt an zu reden, ne? Und er sagt, selig sind die geistig arm, zum Beispiel. Und dann sagt er, denn ihn, und es geht weiter, ich habe die nie auswendig gelernt. Ja? Also es gibt diese Seligpreisung für die Armen, für die Unterdrückten, für die Gefangenen. Ne? Also, und das Spannende ist, dass er nicht sagt, die werden selig sein. Sondern er sagt, herzlichen Glückwunsch, dass du arm bist. Das ist super. Das ist total cool. Und natürlich ist das ein Frontalangriff auf die Ordnung dieser Welt. Der König der Könige kommt und er beglückwünscht uns zu unseren Einschränkungen. Er beglückwünscht uns zu dem Leid, in dem wir leben. Warum tut er das? Weil er eine andere Sicht hat. Weil er sieht, er sieht, wie Gott sich um diesen Menschen kümmert. Einmal, indem er heute begreift, dass Gott ihn sieht, in der Gesellschaft, in der dieser Mann groß geworden ist, war er Dreck. Denn nach den Maßstäben dieser Welt, die sich ja nicht so großartig geändert haben, ist er ja ein armer Mann. Aber Jesus kommt zu ihm und sieht in ihm seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Und er weiß, dass der Moment kommen wird, wo Gott ihn in den Arm nehmen wird und wo das alles so irrelevant ist, wie viel Geld er jemals in seinem Leben aufgehäuft hat oder nicht aufgehäuft hat. Es ist einfach egal. Es spielt keine Rolle. Und deswegen kann er zu ihm gehen und kann sagen, hey Mann, du bist echt ein glücklicher Vogel. Cool. Wir haben gerade eben gesungen, ne? Open the eyes of my heart, Lord. Öffne die Augen meines Herzens. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir das so individualistisch herzenswarm singen. Aber wir haben da gerade gesungen, to see you high and lifted up. Öffne die Augen meines Herzens, dass ich sehe, dass du regierst. Hoch und erhoben. Das ist Königreichdenken. Das ist das Denken, dass Gott regiert. Und wir müssen das singen, weil wir von morgens bis abends herausgefordert sind durch diese Welt, etwas zu sehen, was man nicht sehen kann. Etwas zu hören, was man nicht hören kann. Und die Welt schreit uns die ganze Zeit zu, guck da nicht hin. Das Eigentliche, das kann man anfassen und wiegen und messen und so weiter. Jesus kommt und kann zu Leuten hingehen und kann sagen, verkauf alles, was du hast. Verkauf alles, was du hast. Ich meine, was für ein Kerl ist dieser Jesus? Und das macht er nicht, weil er irgendwie gerade durchgeknallt ist. Das macht er nicht, weil er sich selber sein zweites Auto in die Garage stellen will. Sondern er sagt ihm, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und du wirst einen Schatz haben im Himmel. Und zwar in dem Moment. Er sieht eine Wirklichkeit echten Reichtums, die ihm, Jesus, die Freiheit gibt, ihm etwas zu sagen, was abstrus ist. Weil er kann hinter die Portemonnaies gucken und er kann hinter die netten Sachen gucken und kann sagen, hier, mach das Beste, was dir passieren kann. Und wenn wir zu oberflächlich an die Sache rangehen, dann würden wir sagen, naja klar, das sagt er ihm, weil die Armen brauchen ja was. Aber es ist viel zu oberflächlich gesehen. Jesus sagt es diesem Mann, die Bibel sagt es ausdrücklich, liebend sah er ihn an. Ihm ging es um den Mann. Und er wollte, dass dieser Mann einsteigt in eine andere Wirklichkeit. Nämlich, dass Gott der Herr der Herren ist und der König der Könige und dass der ganze Krieg geführt wird um mein Herz. Dass der Krieg nicht geführt wird um Geld. Dass der Krieg nicht geführt wird um Ehre und Anerkennung. Noch nicht mal geführt wird um Schönheit. Der Krieg wird geführt um mein Herz. Petrus fragt im Anschluss an diese ganze Geschichte, fragte, Herr, Petrus, ich mag den. Ne? Er sagt, Herr, um deinetwillen haben wir unsere Familien verlassen. Und bei Petrus muss man sagen, mein Fischerboot. Ich war immerhin schon gesettelter Mittelstand. Und dann kann Jesus ihm sagen, du wirst hier vielfach wiederbekommen und in der Ewigkeit. Jesus hat eine andere Wirklichkeit, in der er sagen kann, wir reden nicht nur über das, was irgendwann mal kommt. Auch viel zu billig. Gib hier alles für Jesus und in der Ewigkeit wird es dir gut gehen. Auch eine totale Verkürzung dessen, was Jesus über das Reich Gottes lehrt. Das, was Jesus über das Reich Gottes lehrt, ist zu sagen, lass hier los und du wirst hier etwas empfangen. Lass hier los, du wirst hier etwas bekommen. Und wenn du so willst, Klammer auf, und auch in der Ewigkeit Klammer zu. Weil Jesus eine andere Wirklichkeit sieht. Jesus kommt rein in so einen Raum und das, was er sieht, ist der Herrschaft antretende Gott. Und darüber redet er mit den Leuten. Und er sagt, Gott hat angefangen zu regieren. Und ein Teil dessen, dass er angefangen hat zu regieren, ist, dass er Leuten sagen konnte, sei geheilt. Sei frei. Weil er ja wusste, Gott hat angefangen zu regieren. Da waren Leute, die waren reingefressen in ihr Leid, eingebettet in ihr Leid und all das Schreckliche, das in ihrem Leben ist. Und es ist ja nicht so, dass Jesus das nicht gesehen hat. Aber er hat mehr gesehen als das, nämlich einen Gott, der gekommen ist, die Herrschaft anzutreten in einer in der Dunkelheit gefangenen Welt. Ja, wir befinden uns in einem Krieg. Wir befinden uns in einem Krieg der Sünde, der Dunkelheit und eines Gottes, der gekommen ist, Sünder selig zu machen. Der gekommen ist, Menschen frei zu machen. Der gekommen ist, in Menschen das hervorzubringen, was er in ihnen sieht. Er will, dass wir am Ende unseres Lebens mit einem dicken, fetten, pulsierenden Herzen vor den Thron Gottes kommen. Und das Erste, was wir sagen werden, ist, vielen Dank. Vielen Dank für das, was du mit mir gemacht hast. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen die Knie vor Gott beugen. Da ist das Reich. Wenn wir Christsein darauf verkürzen, zu sagen, so, na, ich glaube irgendwas, dann ist immer auch die Frage, wo wird das konkret? Und konkret wird es da, wo wir wem gehorchen, wo wir in wessen Ordnung leben. Wir müssen lernen, dass die Dinge, mit denen wir zu tun haben, dass die vergänglich sind, dass das nur Zeug ist. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Für den einen ist das Große, was kommt, die Mathearbeit, die übernächste Woche winkt. Entschuldigt bitte, dass ich daran erinnere. Na? Das kann das Große sein, was kommt. Und dann kommt Jesus um die Ecke und er sagt, weißt du, das ist Zeug. Das ist Zeug. Du kannst dich darum kümmern, alles prima. Aber es wird heute und morgen und übermorgen nicht wichtig sein, ob du diese Arbeit gut schreibst oder schlecht schreibst. Nicht wichtig im Hinblick auf den Krieg. Denn im Krieg, um den es geht, geht es um dein Herz. Wenn du so willst, dann ist alles, was wir so sammeln und tun, so etwas wie ein Taschentuch. Es gibt Situationen, da würden wir 10 Euro auf den Tisch legen für ein Taschentuch. Du sitzt irgendwo auf der Autobahntoilette und es gibt kein Klopapier. Okay, das ist so diese Hockstellung, diese Abfahrtstellung, ja? Also okay, ungefähr das, wir gehen da jetzt nicht ins Detail rein, ja? Und das ist der Moment, wo du 10 Euro bezahlen würdest für ein Taschentuch. Du sitzt in einem Bewerbungsgespräch und du merkst, dass irgendwie du dir mal die Nase putzen müsstest und du würdest 10 Euro geben für ein Taschentuch. Ist nicht so, dass Taschentücher unwichtig sind. Aber auch das Taschentuch, für das du jetzt 10 Euro bezahlt hättest, würdest du dir danach nicht einrahmen und an die Wand hängen. Es hat seine Arbeit getan. Vorbei. Manche von uns verbringen ihr Leben damit, Menschen zu beeindrucken. Die Leiter hochzuklettern. Tolle Sachen zu schaffen. Und das ist alles okay. Aber uns muss klar sein, dass das Taschentücher sind. Ich leite eine Gemeinde. Taschentuch. Ich leite eine Schule. Taschentuch. Genau. Meinetwegen mit Spitzenarbeiten. Meine Nachbarn finden mich alle klasse. Taschentuch. Meine Kinder schauen zu mir auf. Taschentuch. Woher nimmt Jesus diese unfassbare Freiheit? Eine Freiheit, die sagen kann, ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Weil er das verstanden hat. Weil er sagt, der eigentliche Kampf ist der Kampf um mein Herz. Am Ende des Tages wird es nicht wichtig sein, ob ich eine tolle Ehe hatte. Tolle Kinder. Projekte, auf denen mein Name steht. Am Ende des Tages wird es nur darum gehen, was ist in meinem Herzen gewachsen. Und da kommt der lebendige Gott und kämpft um mein Herz. Da kommt der König der Könige und er sagt, ich will dein ganzes Herz. Ich will deine volle Aufmerksamkeit. Ich will deine Ohren, ich will deine Augen. Ich will, dass du mich siehst in dieser Welt. Ich will, dass die anderen Dinge dich nicht beeindrucken. Dass die Menschen dich nicht beeindrucken. Ich will, dass du mich siehst. Und dass du verstehst, dass ich regiere. Dass mein Wort gilt. In Zeit und Ewigkeit. Es gibt so eine Passage im, nein, jetzt kommt ein Exkurs, so ein 30-Sekunden-Exkurs. Es ist total frustrierend. Ich war gestern in dieser in so einem frommen Museum in Utrecht als Alternativprogramm für den Eisenbahn. Lauter tolle Bilder. Und es ist total frustrierend, wenn du da so durchläufst, zu sehen, also meine Frau bringt es immer auf den Punkt, dass sie sagt, ich habe keine Lust, mir nochmal 10 Madonna mit Babybilder anzugucken. Ja? Also was sie damit sagen will, ist, es gibt so ein ganz paar Motive und die werden in der Kunst permanent wiederholt. Das ist ja, das ist unsere Gefahr auch, dass wir von der ganzen Bibel eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mal höchstens 1,5 Seiten zusammenkriegen würden inhaltlich, weil wir den Rest auch fast nicht lesen und fast nicht damit umgehen. Und, ne, und dann dreht sich ganz viel in unseren Liedern um die Frage der Erlösung und was, ne, also so ganz paar Segmente, die haben wir und der Rest ist dann nicht da. Also, es gibt im Hebräerbrief, also den kann man auch lesen, das steht tatsächlich in der Bibel, im Hebräerbrief, das deswegen der Exkurs, im Hebräerbrief gibt es ungefähr ein Kapitel über die Glaubenshelden. Also wer immer das auch ist, ne? Und die diese Erzählung der Glaubenshelden, die fängt damit an, also tatsächlich sozusagen mit der Erschaffung der Welt und geht dann weiter, so Adam und so weiter, ne? Und ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, kommt er bis zu Mose. Er schafft es bis zu Mose. Das Mose ist der Anfang des zweiten Buches Mose. Das ist, in meiner Bibel sind wir ungefähr hier. Zu diesem Zeitpunkt hat der Hebräerbrief ungefähr ein Kapitel sich damit beschäftigt, mit den Glaubenshelden. Und dann geht er rüber und sagt, im Glauben haben diese Leute und was die alles erlebt haben. Macht er nur noch so Allgemeines und irgendwie sowas. Und dieses Allgemeine, was er dann erzählt, was Leute erleben, weil sie im Glauben, geht dann so ansatzlos über in, naja, und was sie eben auch alles hatten, und dann, na, einige sind zersägt worden, andere sind verbrannt worden, andere und, ne, also er wechselt völlig übergangslos zu, was wir gecatcht haben, weil wir geglaubt haben, und was uns angetan wurde, weil wir geglaubt haben. Weil es für den Schreiber des Hebräerbriefes exakt dasselbe ist. Es ist genau dasselbe. Hier sind Menschen, die mit ihrem Gott gelebt haben. Und was beide Gruppen vereint, ist, dass an ihrem Herzen die richtigen Dinge passiert sind. Und wenn man dann diesen Abschnitt liest im Hebräerbrief, dann sieht man, wie es ganz viel darum geht, dass sie eine Wirklichkeit gesehen haben, die die anderen nicht gesehen haben. Sie sahen die Stadt, die noch kommt. Sie schauten auf die andere Belohnung. Sie fürchteten, was alle anderen nicht fürchteten. Also es wird im Hebräerbrief total deutlich, wie diese Leute, die hier gefeiert werden, in einer Wirklichkeit lebten, die sie dazu gebracht hat, anders zu leben. Und das ist das, wozu ich euch einladen möchte. Das, was wir gerade als Lied gesungen haben, ernsthaft aufzunehmen und zu sagen, Gott, öffne mir die Augen für deine Wirklichkeit. Und tatsächlich, ne, wem das hilft, der sollte vielleicht mal, währenddessen er ein großes, wichtiges Projekt bearbeitet, sich ein Taschentuch an seinen Laptop kleben, um sich daran zu erinnern, dass das erstmal nur Zeug ist. Es kann sein, dass sich die halbe Welt dafür feiert. Gott beeindruckst du damit keine Sekunde. Er interessiert sich nicht dafür. Gott ist es völlig egal, wie gut ich als Pastor bin. Es interessiert ihn nicht. Was Gott interessiert, ist, wer bin ich? Was findet in meinem Herzen statt? Gott interessiert sich nicht dafür, ob du ein guter oder ein schlechter Schüler bist. Interessiert sich nicht dafür, mit welchen Auszeichnungen du dein Studium abschließt. Es ist ihm egal. Wenn du dich daran freust, freu dich dran. Alles gut. Bau mit deinen Schirmchen deine Türmchen im Sandkasten. Wenn du daran Spaß hast, tu das. Alles gut. Solange du weißt, dass das Sandtürmchen im Sandkasten sind. Schwierig wird es, wenn du denkst, dass das die Wirklichkeit ist. Weil dann hat dein Herz ein Problem. Die Frage wurde gestellt, wie gehen wir damit um, dass alle auf Instagram ihre schönsten Momente zeigen. Ich finde, es ist eine total gute Übung, eine fantastische Übung, das Herz wachsen zu sehen. Weil ich werde konfrontiert damit, wie Leute sich präsentieren und ich kann jetzt mit meinem Herzen ganz komisch reagieren. Mit Neid, mit Verlustgefühlen, mit einer gewissen Aggressivität. Ich kann aber auch mir diese Bilder angucken und kann den Gott preisen, der Menschen geschaffen hat. Ich kann mich freuen an dem, wie es Leuten gut geht. Ich kann das beides nehmen und die Frage ist nicht, wie gut oder schlecht ist Instagram, sondern die Frage ist, wie gut oder schlecht regiert Gott dein Herz? Spielst du das Spiel dieser Welt? Dann ist das vielleicht nichts für dich, so wie es für mich nichts ist. Aber wenn du das Spiel Gottes spielst, dann wirst du wie Jesus mitten in einer kaputten Welt leben können und wirst heilig und gerecht und strahlen und leuchten und wirst eine Spur hinterlassen, die in Menschen glüht. Also, ich wünsche euch noch einen guten weiteren Gottesdienst.